HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Der synodale Weg in der katholischen Kirche muss zu Reformen führen. Wir sprechen mit Claudia Lücking-Michel. Sie ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Außerdem katholischer Flüchtlingsgipfel, Bischof Heese und die Seenotrettung. Und dann unser kleiner Sonntagsschwerpunkt in der Sendung Himmel und Erde. Heute zum 7.7. kümmern wir uns um die heilige Zahl 7. Die katholische Kirche in Deutschland erlebt eine Zäsur. Das hat der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, so formuliert. Und er bezieht sich dabei auf die Ergebnisse der Missbrauchsstudie vom vergangenen September, die ja gezeigt hat, dass es nicht nur Priester gibt, die zu Missbrauchstätern wurden, sondern dass das System Kirche in mancher Hinsicht gefährlich ist. Weil zu leicht Machtmissbrauch werden kann, weil zu viel in Sachen Sexualität tabuisiert wird und weil die Lebensform des Priesters als Eheloser offenbar eine Gefährdung darstellt. Stellen kann. Diese Erkenntnisse haben in unterschiedlicher Intensität bei den katholischen Bischöfen, aber auch sehr vehement bei vielen katholischen Laien den Wunsch nach Reformen laut werden lassen. Und sie haben eine starke Dynamik erzeugt, die nun in einen synodalen Weg münden soll, also in einen gemeinsamen Prozess des Sprechens und letztlich auch Entscheidens über Reformen. Claudia Lücking-Michel ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und intensiv beteiligt an den Gesprächen rund um diesen synodalen Weg. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Hofmeister.
Frau Lücking-Michel, sind die katholischen Bischöfe Ihrem Eindruck nach tatsächlich bereit, die katholische Kirche zu reformieren?
Ja, also mehrheitlich, glaube ich, ist die Botschaft angekommen, die aus dieser Missbrauchsstudie uns allen auf den Tisch liegt. Und bei der allergrößten Mehrheit der Bischöfe erlebe ich eine echte Bereitschaft jetzt zu Veränderungen.
Die Bischöfe suchen das Gespräch, sie suchen eben auch den Rat der Laien. Sie wollen nicht alleine überlegen, wie es weitergeht. Es gab ja nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle von 2010 schon mal etwas Ähnliches, einen breiten Dialogprozess, der dann am Ende aber doch mehr oder weniger im Sand verlief. Was muss an dem synodalen Weg anders sein, damit man am Ende nicht nur den Eindruck hat, gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber Ergebnisse hat es nicht gebracht?
Ja, Sie haben den Punkt benannt. Ich glaube, darauf wird sich jetzt keiner mehr einlassen, wenn man nur zu Gesprächen eingeladen wird, so wichtig es immer ist, im Gespräch zu bleiben. Für mich ist wichtig, dass jetzt gleich zu Beginn abgemacht wird, ja, formal würde man sagen, was ist denn eigentlich die Geschäftsgrundlage und die Geschäftsordnung? Wer ist eingeladen? Wer ist beteiligt? Und vor allen Dingen mit welchen Befugnissen, mit welchen Möglichkeiten einerseits und vor allen Dingen auf welches Ziel denn hin? Allgemein herrscht die Angst, wir wollen nicht wieder so eine organisierte Folgenlosigkeit, wo alle sich gegenseitig bestätigen, was dringend Not täte, aber dann bei der Frage, wie man denn konkret zu Änderungen kommt, die Meinungen auseinandergehen und am Ende leider nichts passiert, so wie Sie es auch beschrieben haben.
Es gibt ja eine Menge Reformen, die in Rom entschieden werden müssten, wenn man abstimmen lassen würde, etwa über die Gleichberechtigung von Frauen oder die Zulassung von Frauen zum Priesteramt hier in Deutschland, dann würde man sicherlich sehr schnell eine sehr breite, vielleicht sogar eine Zweidrittelmehrheit bekommen für zum Beispiel die Zulassung von Frauen zum Priesteramt. Das ist ja für diesen Prozess wahrscheinlich eine interessante Herausforderung. Wie geht man denn mit dieser Situation, mit dieser Ausgangssituation um? Dass man im Grunde in vielen Reformfragen gar nichts bewegen kann als deutsche Kirche.
Ich glaube, Sie haben das Problem genau richtig beschrieben. Für mich heißt das aber, wir dürfen uns nicht Denk- und Sprechverbote von vornherein aufgeben lassen, sondern die deutsche Kirche, wir, die am synodalen Weg beteiligt werden müssen, von vornherein erstmal die Möglichkeit haben, zu allem und jedem zu reden, zu sprechen und die eigenen Meinungen kundzutun. Dann wird man sehen, wie es zu Konsensen, zu Beschlüssen, zu Entscheidungen kommt, die, und das ist uns ja allen klar, dann erstmal für die katholische Kirche in Deutschland steht. Wir sind nicht die Weltkirche. Aber mir wäre es sehr wichtig, dass die Stimme der Katholiken in Deutschland im Konzert der Stimmen der Weltkirche laut und deutlich vernehmbar ist, zum einen. Und zum anderen nehme ich noch etwas ganz anderes wahr. Wir beobachten ja auch die Vorbereitungen auf die Amazonas-Synode. Wir hören Papst Franziskus, wenn er die Ortskirchen stärkt. Und ich glaube, Bevor wir immer sagen, das kann nur auf Weltkirchenebene alleine entschieden werden, müssen wir noch einen dritten Weg uns angucken, der sagt, in manchen Fällen muss vielleicht von Rom aus ein Rahmen eröffnet werden, innerhalb dessen Ortskirchen für sich dann entscheiden können, was sie davon umsetzen und realisieren wollen. Zum Beispiel bei den heißen Themen Zölibat oder Zulassung von Frauen zu Diensten und Ämtern. Gucken wir doch mal auf die ständigen Diakone. Da hat das Zweite Vatikanum einen Rahmen eröffnet und die Ortskirchen verhalten sich dazu. Wir kennen ständige Diakone. In vielen Teilen der Weltkirche ist das überhaupt nicht bekannt oder auch nicht erwünscht. Und so hoffe ich mir, dass wir auf diese Möglichkeiten verstärkt schauen, wo brauchen wir einen Rahmen, der dann den einzelnen Ortskirchen konkret uns hier in Deutschland nochmal Möglichkeiten eröffnet, hier für uns etwas zu gestalten.
Das heißt, letztlich ginge es darum, vor allen Dingen mal keine Schere im Kopf zu haben von vornherein. Aber der Papst hat ja schon so ein bisschen die Schere gezeigt, die man im Kopf haben soll. Er hat nämlich in einem Brief geschrieben, vergesst den Sensus Ecclesiae nicht. Also passt auf, dass ihr euch nicht für den Nabel der Welt haltet, sondern schaut auch auf das Ganze der Kirche. Haben Sie das als Bremsung erfahren?
Also jetzt über die Interpretation, warum er Sensus Ecclesiae und nicht Sensus Fidelium, Sinn der Gläubigen, gesagt hat, wird ja schon trefflich gestritten. Ich finde, seine Mahnung ist berechtigt. Natürlich sind wir Teil der Weltkirche und wollen das auch dezidiert bleiben. Aber was das in concreto heißt, darüber werden wir auch im Gespräch mit den Bischöfen und auf dem synodalen Weg selbst dann diskutieren müssen. Es kann für mich nicht heißen, dass manche Sachen überhaupt nicht laut ausgesprochen werden dürfen, sondern wir sollten die immer das, was präsent ist, als Anliegen und Themen auch einbringen, formulieren und auf den Weg bringen dürfen.
Also etwa die Zulassung von Frauen zur Priesterweihe, das ist sicherlich ein Fernziel, das mit diesem synodalen Weg, also das kann man sicherlich mit großer Sicherheit sagen, nicht erreicht werden wird. Aber welche Teilziele wären Ihnen denn realistisch und wofür würden Sie kämpfen?
Bleiben wir mal gleich bei dem Thema Frauen, Zulassung zu Diensten und Ämtern. Ich finde, das ist ein absolut zentrales Themenfeld, auch und gerade für den synodalen Weg, der vor uns liegt. Ich bin sehr froh, dass die Bischöfe letzte Woche beim Ständigen Rat sich ausdrücklich dafür entschieden haben, dieses Thema Frauen, Dienste und Ämter in der Kirche zum vierten großen Themenfeld zu machen. Und ich sage mal, ich kämpfe schon für die Zulassung von Frauen zum Priestertum, aber der erste und nächste wichtige Schritt wäre, glaube ich, jetzt das alte Anliegen der Zulassung von Frauen zum Diakonat in den Blick zu nehmen und dem etwas näher zu kommen. Das hat schon die Würzburger Synode in den 70er Jahren gefordert. Dazu gibt es viele sozusagen Expertisen, viele Studien. Jetzt zuletzt die Ergebnisse der Historikergruppe in Rom auf. Das halte ich für sehr realistisch und hoffe, dass wir dem ein gutes Stück weit näher kommen.
Sie selbst sind in der Vorbereitung des synodalen Weges besonders beteiligt bei dem Stichwort Macht und gerechte Machtverteilung, Machtkontrolle. Worum geht es da und was wäre Ihnen da wichtig?
Na, worum es geht, ist klar. Wie wird echte Beteiligung, echte Gestaltungsmöglichkeit und das heißt am Ende, sagen wir es doch, wie wird auch Machtverteilung und Machtkontrolle in Zukunft angemessen zwischen Priestern und Laien verteilt. Man kann auch das Stichwort sagen, wie schaffen wir es, demokratischere Strukturen in unserer Kirche umzusetzen. Dann kommt gleich uns entgegengeschaltet, die Kirche ist keine Demokratie. Das stimmt, aber sie sollte auch kein autoritäres Regime sein oder keine sonstige Form. Wir machen gesellschaftlich gute Erfahrungen mit demokratischen Prozessen und Strukturen. Bei all dem, was man auch weiß, was da zu verbessern ist. Aber im Prinzip fällt uns ein besseres gesellschaftliches System auch gerade nicht ein. Insofern würde ich sagen, nutzen wir die Lernerfahrung und versuchen davon möglichst viel auf Kirche umzusetzen. Das ist ein Umdenkprozess, denn zurzeit sind wir es ja gewohnt, dass die entscheidenden Befugnisse allein bei Kleriker liegen. Da wird es über die bestehenden Räte und Beteiligungsstrukturen, die wir schon haben, echte Umverteilung und echte Machtkontrolle in Zukunft geben müssen. Darüber diskutieren wir, wollen mal gucken, wie weit wir kommen.
Frau Lügging-Michel, es gibt auch die Frage, wie wird eigentlich die gegenwärtige Situation eingeschätzt, so kirchenhistorisch? Und da hat der Essener Bischof Overbeck etwas gesagt, was ja dann doch einen ganz weiten Horizont aufreißt. Er hat gesagt, die katholische Kirche befindet sich in einer Krise, die tiefer geht als die Reformation. Und damit werden diese Themen, die jetzt da zu verhandeln sind, natürlich nochmal in einen ganz großen Kontext gestellt. Würden Sie auch so groß denken von dem, was jetzt im Moment passiert?
Ich bin historisch vielleicht nicht genug bewandert oder vielleicht zu vorsichtig, um jetzt solche Vergleiche heranzuziehen. Größer, gleich, Reformation, vergleichbar. Ich würde nur sagen, ich erlebe unsere Phase jetzt als einen deutlichen Umbruch. Ja, meinetwegen, man muss sagen, als eine Krise. Der Vertrauensverlust, den Kirche sich eingehandelt hat durch den Umgang mit der Missbrauchsfrage, kommt zu allen anderen Problemen, die wir sowieso schon hatten, so massiv obendrauf, dass ich sage, wenn es uns jetzt nicht gelingt, entscheidende Signale der Änderung und der Reform zu setzen, dann weiß ich nicht, was passiert. Da habe ich größte Sorge und deswegen sehe ich jetzt mal, dass in jeder Krise auch die Chance liegt, Verbesserungen und Änderungen so einzuführen, dass wir in Zukunft wieder glaubwürdiger die Botschaft vom Reich Gottes verkünden können. Denn im Augenblick, glaube ich, schauen viele Leute drauf und sagen, so wie es bei denen zu Hause aussieht, können wir gar nicht ernsthaft diese Botschaft von den Botschaftern annehmen.
Und der Weg dazu, das Format dazu für die nächsten Jahr, vielleicht Monate und auch Jahre in der katholischen Kirche in Deutschland ist der sogenannte synodale Weg. Der wird im Moment unter Hochdruck vorbereitet und beteiligt ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und die Deutsche Bischofskonferenz. Mit der Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Claudia Lügging-Michel, habe ich gesprochen und wir haben Ihre Position gehört. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, bitteschön.
Das Thema Flüchtlinge, das trifft die Christen an einem sensiblen Punkt, denn die Solidarität mit Notleidenden ist Teil der christlichen DNA, wenn man so will. Schon die Weihnachtsgeschichte berichtet davon, dass Jesus von Nazareth mit seinen Eltern nach Ägypten flüchten musste vor dem gewalttätigen Herodes. Das alles kann man 2000 Jahre später wieder live erleben, solche Geschichten. Deshalb hat die katholische Kirche seit 2015 mit Hilfe eines eigens ernannten Flüchtlingsbeauftragten, dem Hamburger Erzbischof Hesse, den Fokus auf dieses Thema gerichtet. Und dazu gehört es, regelmäßig Fachleute zusammenzurufen. Bei der vierten Ausgabe dieser katholischen Flüchtlingsgipfel haben in der vergangenen Woche in Essen rund 100 Fachleute, Haupt- und Ehrenamtliche aus der katholischen Flüchtlingsarbeit über Herausforderungen im Umgang mit der Fremdenfeindlichkeit diskutiert. Udo Feist war dabei.
Erzbischof Stefan Hese setzte gleich einen Punkt. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit widersprechen der Botschaft Jesu, sagte er zur Begrüßung. Denn nach der großen Hilfsbereitschaft im Jahr 2015 sei die Stimmung nun gekippt und manche nutzten diffuse Ängste gezielt für Hetze.
Das Thema des Populismus und der Fremdenfeindlichkeit, das ist, glaube ich, jetzt ganz stark dran. Wir haben das jetzt durch den Mord auch am Kasseler Regierungspräsidenten nochmal zu spüren bekommen. Es ist aber auch ein Thema, was in der katholischen Kirche und sicher auch in der evangelischen Kirche dran ist.
Um den 51.000 Ehren- und 5.000 Hauptamtlichen der katholischen Flüchtlingsarbeit den Rücken zu stärken. Aber auch um rechtspopulistischen Positionen in der Kirche Paroli zu bieten. So hat sich zum Beispiel das Forum Deutscher Katholiken im Juni in AfD-Manier vehement gegen Zuwanderung und vor allem gegen islamische Flüchtlinge ausgesprochen. Mit solchen Menschen müsse man auf Augenhöhe und offen reden.
Dialog heißt eben, das geht sozusagen durch mich durch, das berührt mich und aus einem Dialog gehe ich im besten Fall immer anders raus, als ich reingegangen bin.
Zwischen ideologisch verfestigten Populisten oder Funktionären, das Parteikürzel AfD wurde übrigens strikt vermieden, und gleichsam verführten Gemeindegliedern will er dabei keinen Unterschied machen. Es gelte, mit allen zu reden. Vor knapp 2 Wochen hatte die Bischofskonferenz eine Arbeitshilfe dazu veröffentlicht.
Ein Projekt ist zum Beispiel der Dialog in der Kneipe. Also da, wo Leute ganz offen miteinander in Kommunikation geraten.
Andreas Lob-Hüdepohl, Professor für katholische Ethik, war an dem Papier beteiligt. In Essen plädierte auch er für das Gespräch. Übertriebene Dialogbereitschaft gegenüber den Parteistrategen hält er jedoch für verfehlt. Das würde nur ausgenutzt.
Aber es gibt immer sehr viele Menschen, die sich aus völlig unterschiedlichen Gründen von rechtspopulistischen Einstellungsmustern auch angezogen fühlen oder auch bestimmte rechtspopulistische Parteien unterstützen und auch wählen. Und ich glaube, mit diesen Menschen muss man, kann man nicht nur reden, sondern muss man reden.
In der Hoffnung, das Gespräch sozusagen Umkehr ermöglicht. Um Dialog mit rechten und fremdenfeindlich Denkenden ging es in Essen auch in etlichen der Workshops. In Ina Schildbachs Workshop ging es darum, wie man überhaupt mit fremdenfeindlich Denkenden ins Gespräch kommt und um rechte Argumentationsmuster. Sie leitet das Kompetenzzentrum Demokratie und Menschenwürde der Erzdiözese München und Freising, das im Grunde politische Bildungsarbeit macht, mit Vorträgen oder Schulungen für Gemeinden und kirchliche Verbände, damit sie für den Dialog mit rechts auch Argumente haben.
Auf jeden Fall reden, aus dem einfachen Grund, dass wenn man nicht redet, dann heißt es nun mal von vornherein, dass man diese Menschen verloren gibt. Also dann gibt es gar keine Möglichkeit, an die ranzukommen.
Michael Haas-Busch von der Caritas Berlin fand den Workshop über rechte Argumentationsmuster anregend. Sein Fazit für den kirchlichen Umgang mit rechts: klar wissen und auch sagen, was christlich geht und was nicht.
Eine Auskunftsfähigkeit über den eigenen Glauben zu entwickeln, ist, glaube ich, eine Chance für die Kirche, wie sie dann auch mit Andersdenkenden umgehen kann, ohne überheblich oder moralisch zu werden.
So war der Flüchtlingsgipfel in Essen neben der klaren Absage an Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vor allem ein Statement für den Dialog der Kirche mit rechts.
HR Info. Himmel und Erde.
Über den Einfluss der Sprache wird aktuell viel diskutiert, nicht zuletzt im Zusammenhang der Auseinandersetzungen rund um das Thema Flüchtlinge und Migration. Das Stichwort dabei lautet Framing. Was bedeutet Framing? Framing ist, eine Botschaft sprachlich gezielt so zu formulieren, dass sie die Wahrnehmung der Realität beeinflusst. Man kennt das aus der Werbung, aber auch aus der Politik. Da wird dann zum Beispiel vom Gute-Kita-Gesetz gesprochen. Oder aber man spricht vom geordneten Rückkehrgesetz. Und auch in extremistischen Gruppen spielt Framing, also die Definition der Wirklichkeit über eine bestimmte Sprache, eine wichtige Rolle. Das war das Thema eines Fachtages, der in der Evangelischen Akademie in Frankfurt stattgefunden hat. Der Titel war Giftige Sprache. Organisiert wurde diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für politische Verantwortung. Woran man Framing erkennt und wie man sich demgegenüber verhalten kann, darüber berichtet Detlef Schneider.
Extremistische Gruppen nutzen Sprache gezielt, um zu polarisieren und Diskurse zu vereinnahmen. Von rechter Seite wird etwa die vermeintliche Bedrohung des Westens durch den Islam propagiert. Im Gegenzug beklagen Islamisten die Ablehnung von Muslimen in der westlichen Welt. Dabei gibt es in rechten wie auch in islamistischen Gruppen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, erklärt Dr. Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena.
Einerseits die Selbstdarstellung als existenziell bedrohte Gruppe oder als existenziell bedrohtes Kollektiv, das vom jeweils anderen angegriffen wird. Zum anderen aber auch Antisemitismus, die Verächtlichmachung von liberaler Demokratie als schwach, als nicht wehrhaft, als dekadent und im Untergang begriffen.
Rechte wie islamistische Gruppen machen sich Sprache zu eigen und deuten bestimmte Begriffe um. Rechte Gruppen reden etwa vom Kulturmarxismus und meinen damit eine linke Verschwörung. Und während im Islam der Gottesname Allah unter anderem für Barmherzigkeit steht, sehen sich Islamisten durch ihren Gott legitimiert, zu Rache, Mord und Auslöschung der Ungläubigen aufzurufen. Dabei spielt auch die Stiftung von Identität eine Rolle.
Radikale Gruppen im islamistischen wie im rechten Bereich machen sehr klare Identitätsangebote in einer Zeit, in der Identität zu etwas Flexiblem geworden ist. Und dann in so einer Identitätsunsicherheit, in einer Situation, in der gerade auch Jugendliche nach Identität suchen, ist es für extremistische Akteure sehr einfach zu sagen, wir wissen sehr genau, was deine Identität ist, nämlich eine deutsche, und auf die musst du dich besinnen. Und das funktioniert im islamistischen Bereich unter der Bezugnahme auf rigide Identitätsvorstellungen, die an religiösen Kategorien orientiert sind, ganz genauso.
Aber was kann man tun, wenn man mit extremistischer Sprache konfrontiert wird? Nicole Broder von der Bildungsstätte Anne Frank rät, der Diskussion nicht aus dem Weg zu gehen. Und?
Dass ich erstmal kritisch nachfrage, was meint die Person eigentlich genau damit? Ist es etwas, was die Person einfach nachplappert, aufgeschnappt hat? Oder geht es da wirklich um eine Einstellung? Und dann kann ich auch immer nachfragen, warum beziehst du diese Position? Woher bekommst du deine Informationen? Und einfach, dass ich klar mache, ich sehe das ganz anders als du. Und dass ich vielleicht mein Gegenüber auch versuche, dahin zu bringen, sich selbst zu reflektieren. Warum ist es ihr so wichtig, genau diese Perspektive einzunehmen?
Nicole Broder weiß, dass solche Diskussionen nicht einfach sind, etwa wenn das Gegenüber in seiner Position sehr gefestigt ist. Aber wenn die Person dafür offen ist, rät sie, Sprachbildern mit Argumenten entgegenzutreten.
Giftige Sprache, wie Worte die Wahrnehmung der Realität beeinflussen können. Heute ist der siebte Tag im siebten Monat, der 7.7. Das Datum würde sich gut als Hochzeitsdatum eignen, wenn nicht heute alle Standesämter geschlossen hätten. Aber Daten und Zahlen haben ja ihre eigene Faszination und das gilt auf jeden Fall für die 7, die ja seit Jahrtausenden eine heilige Zahl ist, aber dazu gleich mehr. Zunächst wollten wir einmal wissen, bei einer Umfrage auf der Straße, ob wir eine Beziehung zu Zahlen haben und wie die aussieht, ob das über das rein Rationale hinausgeht und wir wollten einfach mal fragen, haben Sie eine Zahl, die Ihnen besonders lieb ist, die Ihnen etwas bedeutet?
Die 2. Schon als Kind, als ich in der Grundschule die Zahlen gelernt habe auch. Die 2, man konnte einen Schwan draus malen und ja, deswegen ist sie in meinem Kopf geblieben und ist auch meine Glückszahl.
7, weil es meine Glückszahl ist. Ich wurde da geboren und sie hat mir bis jetzt nur Glück bereitet. Mit allem.
Ich habe die 13 als Lieblingszahl. Ist mein Geburtstag, der 13.
9, weil die Tochter am 9. geboren ist.
13, da hat meine Tochter Geburtstag. Und außerdem bin ich gar nicht abergläubisch und von daher denke ich, ist die 13 eine gute Zahl.
Meine ist die 7, weil zum Beispiel meine Mutter ist am 27.7. geboren und der 7. Tag ist der Sonntag und da ist Feierabend, also da muss man nicht arbeiten gehen. Ich weiß es nicht, das hat sich irgendwie so festgesetzt.
5, weil die mir immer Glück gebracht hat irgendwie im Leben. Meine Frau hat am 5. Geburtstag, mein Vater hat am 5. Geburtstag, deshalb habe ich irgendwie eine Beziehung mit der 5. Und die 5 finde ich irgendwie auch am coolsten von allen Zahlen, weil die irgendwie auch in der Mitte von den 10 ist.
7. Ich weiß nicht, ob es nur die 7 Zwerge sind oder die 7 Geißlein. Einfach so.
Also da hat doch jeder seine Lieblingszahlen und da war die 7 auch schon auffallend häufig dabei. Heute am 7.7. nehmen wir uns diese heilige Zahl nochmal etwas genauer vor. Die 7 ist eine seit Jahrtausenden heilige Zahl. 7 Sakramente gibt es im Christentum, 7 Tugenden, 7 Todsünden, 7 Werke der Barmherzigkeit, den 7-armigen Leuchter im Judentum, die Erschaffung der Welt ist laut der biblischen Erzählung ein 7-Tage-Werk. Man könnte die Reihe fast endlos fortsetzen. Michael von Brück ist Religionswissenschaftler und mein Kollege Lothar Bauerochse hat ihn dazu befragt und ihm zunächst mal die Frage gestellt, warum ist die 7 eigentlich eine heilige Zahl?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Wir können es feststellen, dass in allen Kulturen, die jedenfalls die ich kenne, die 7 eine große Rolle spielt. Nun muss man sehen, sie kann eine positive Zahl sein. Alles, was Sie bisher erwähnt haben und was ich vor allem erwähnen könnte, ist genau, es ist eine Glückszahl, es ist eine Zahl der Vollendung. Aber in Asien zum Beispiel kann die 7 auch als eine Unglückszahl darstellbar sein. Und zwar wohl deshalb, weil sie nicht teilbar ist. Mhm. Also sie ist ja mathematisch gesehen die erste Primzahl,
genau.
Was man dann auch psychologisch dann als, ja, als ein Tabu verstehen kann. Das ist etwas Unheimliches. Meistens ist es aber so, dass wir 7 interpretiert haben als die Summe von 3 plus 4. 3 steht immer für den Himmel. Nicht? Sie sehen das heute noch in barocken Kirchen, wo wir ein Dreieck haben und dann auch das Auge Gottes drin. Das ist also die himmlische Welt, die himmlische Dreieinigkeit natürlich auch und so. Und das zweite ist die 4, die steht für die 4 Elemente, nicht? Feuer, Wasser, Luft und Erde, wie wir es kennen, für die 4 Dimensionen oder Richtungen des Raumes und auch für die Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und das, was alle 3 vereint. Also der Himmel ist das Ganze oder der Himmel ist das Transzendente, das Jenseitige, die Erde mit der 4 ist das Diesseitige. Beides zusammen ist die Vollendung und das ergibt 7.
Das heißt, Herr von Brück, die 7 hat schon so eine kosmische Dimension, die steht irgendwie für eine göttliche Ordnung?
Pythagoras ist es gewesen, der versucht hat, die abstrakte Geometrie hörbar oder sinnlich erfahrbar zu machen durch das Monochord. Die Musik ist, wenn man so will, vielleicht der Ursprung des Erlebens der 7. Denn wir haben in der Tonleiter, nicht, bis zur Oktave, bis zum 8. Ton, zunächst mal 7 Intervalle bis zur Septime. Und die teilen das Ganze in unterschiedliche Schwingungsverhältnisse, die lassen sich am Monokott darstellen. Sie teilen das Ganze und schaffen eine Ganzheit. Und ob wir dann von den 7 Tagen der Schöpfung, von den 7 Bergen und 7 Zwergen oder so sprechen, das ist dann alles eine, wenn man so will, angewandte Geometrie.
Das ist ja im Grunde so eine kosmische Dimension. Der Mensch ist sozusagen eingeordnet in die Welt, die ist in 7 Tagen erschaffen. Ist das in den asiatischen Religionen auch so, dass die 7 diese Rolle dort spielt?
Wir haben in Indien ja vor allem die 7 Chakras, also die 7 genau. Energieebenen von unten bis oben. Wir haben dort auch 7 Planeten. Wir haben die 7 Rishis, die heiligen Seher, die das heilige Wissen der Vergangenheit gesehen haben. Man hat die 7 Sterne des großen Bären und vielleicht das Wichtigste in der indischen Kultur, auch das wichtigste Fest, was Inder überhaupt leben, ist die Hochzeit. Und bei der Hochzeit ist der zentrale Ritus, das zentrale Ritual, die 7 Schritte, Shaptapada. Braut und Bräutigam gehen zusammen 7 Schritte, um das heilige Feuer oder in bestimmter Richtung zum heiligen Feuer, machen sich gegenseitig Versprechen. Und wenn diese Schritte, dieser 7. Schritt vollzogen ist, dann gilt die Ehe als vollzogen und als gültig.
Der Religionswissenschaftler Michael von Brück antwortete auf Fragen von meinem Kollegen Lothar Bauerochse. Es ging um die heilige 7 und wie eine Zahl so zentral, ja sogar so heilig werden kann. Das war die Sendung HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen 7.7.